Ihr müsst aufpassen, dass es nicht zu laut wird. Ich habe eine laute Stimme, deshalb bräuchte ich normalerweise keinen Lautsprecher, aber ihr müsst dann gucken, dass es euch nicht in den Ohren gellt. Philipper 3. Es ist ja immer schade, wenn man einen Abschnitt aus der Bibel rausschneidet. Man müsste immer vorne und hinten weiterlesen. Aber wir haben ja nicht ewig Zeit, obwohl wir heute sehr viel Zeit haben. Aber fangen wir mit Vers 7 an. Paulus erzählt vorher aus seinem Leben. Er hat eine ganz tolle Stellung in der Synagoge gehabt. Er hat den besten Stammbaum gehabt, den man in der jüdischen Gemeinde haben kann. Er war ein Benjaminiter. Er war Jude, er war ein Pharisäer, er war ein Eiferer nach dem Gesetz. Er hat sich eingesetzt und jeden Lästerer hat er verfolgt. Und dann sagt der Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Umwertung aller Werte. Was bisher das Wichtigste, das Größte und Schönste von der Paulus war, ist plötzlich ein Hindernis, ein Hemmnis, etwas Schädliches. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, Bibelsprache sei schwer zu verstehen. Das kommt davon her, weil etwas Unsagbares beschrieben wird. Jesus zu erkennen, den Herrn aller Herren, den König aller Könige, der die Liebe selber ist, der das Leben ist, das kann man nur mit Worten beschreiben, wie überschwänglich. Das, was jedes Maß sprengt, die Erkenntnis von Jesus. Und deshalb braucht man das. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, für Kot, steht da. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ich möchte Jesus erkennen, ihn möchte ich erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung, Paulus sagt, ich stehe erst am Anfang, was ich bis jetzt entdeckt habe. Er hat ja im Römerbrief unheimlich viel entdeckt, im Epheserbrief hat er unheimlich viel. Er ist das Haupt der Gemeinde, durch ihn ist alles geworden, was geschaffen ist. Und Paulus hat so eine große Christuserkenntnis, ich stehe erst am Anfang. Ist alles noch viel, viel größer und wunderbar. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Diese Kraft, die den Toten Jesus Leichnam lebendig gemacht hat. Diese Kraft, die Todes zum Leben bringt. Ich möchte ihn erkennen und die Auferstehungskraft. Jetzt geht's ganz, das ist ja immer beim Bibellesen ganz komisch, wenn der Paulus jetzt weitermacht. Die größte aller Kräfte, die es überhaupt gibt. Die größte Kraft, die wir in der Welt haben, ist die zerstörende Kraft der Atombomben. Und die neuschaffende Kraft, mit der Jesus mal die ganze Welt neu machen wird. Seine Kraft der Auferstehung, mit der er unseren toten Leib, unseren vergänglichen Leib lebendig machen wird. Augenblick unseres Sterbens. Und geht gleich weiter. Und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das Allerschönste, was die Gemeinde hat. Leiden. Dass ich gewürdigt war, ein Buch zu schreiben, das gibt es nicht mehr. Christen unter Hammer und Sichel. Die ganze Geschichte, was im Osten damals passiert ist, in der Chruschtschowschen Verfolgung. Wie in Odessa die Gemeindeglieder vom Perisip vor Gericht standen und den Richtern gesagt haben, wir können uns verurteilen, aber wir können uns den Glauben nicht nehmen. Und Jesus, wir gehen gerne ins... Sie haben zu wenig begriffen, dass es nicht um Freiheit geht, sondern ums Bekenntnis für Jesus. Und dass im Leiden die Schönheit des Jesus-Glaubens am besten rauskommt. Denn Jesus hat ja selber das Leiden gewählt. Gelitten. Und das Leiden ist für die Jesus-Gemeinde der vorgeschriebene Weg. Und wenn ihr in eurer Heimatgemeinde, ich weiß nicht, woher kommt, einige habt, alte Leute, die durch schweres Leiden gehen, besucht sie ganz oft. Ihr werdet gesegnet werden. Dort wird der Glaube zur Reife gebracht, im Leiden. Jeder Krankenbesuch, und dahinter habe ich oft gedacht, was möchtest du sagen? Du brauchst gar nichts sagen. Da redet Jesus schon. Und er hält die und tröstet die. war gestern im Hospiz, wo die Sterbenden sind, da ist ein gläubiger Bruder. Ach, war das herrlich. Ich möchte bloß sagen, Jesus sagt dir, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und er sagt, vielen Dank, brauch nicht mehr. Gehalten in Jesus, kann Weltmensch gar nicht verstehen. Im Leiden. Wir kommen nachher nochmal drauf. Und ist so seinem Tode gleichgestaltet werden, dem gekreuzigten Jesus ähnlich werden. Die meisten Heiden, die sich als Christen ausgeben, die beten dauernd, Herr, halte das Leiden von mir weg, Herr, mach mich gesund. Es gibt ganz viele Evangelisten, die reisen Land auf Land ab und sagen, wir machen alle gesund. Aber der Paulus sagt, ich möchte am Leiden teilhaben. Das ist ganz merkwürdig. Ich möchte dem Tod von Jesus ähnlich sein. Woher wissen die eigentlich, dass Jesus alle heilen will? Stimmt doch gar nicht. Damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wenn man heute die Bücher anguckt, die heute in christlichen Buchhandlungen weithin modische Bücher sind, dann handeln die alle um die Gaben. Da sind ganz viele dabei. Da gibt es einen Gabentest, das ist in den Gemeinden so auch ein Spiel, da kann man so Farbkärtchen ziehen und wird ausgelotet, welche Gaben habe ich. Neulich erzählt mir ein Pastor einer freikirchlichen Gemeinde, sagt, wir haben so große Probleme. Wir haben auch nach diesen gabenorientierten Weise gearbeitet und haben gesagt, wo ist einer mit Begabung? Und da haben wir gemerkt, da kann einer gut mit der Gitarre umgehen, dann haben wir ihn gleich zum Leiter vom Lobpreisteam gemacht und haben erst Wochen später rausgebracht, dass der mit einem Mädchen in der wilden Ehe lebt. Jetzt kriegen wir den gar nicht mehr weg, weil der sagt, ich habe doch die Gabe. Also die Gabe bestimmt alles. Wer so einen Gabentest macht, der lebt nach der Weise der Welt. In der Welt gilt das. Wenn du dich bewerben willst bei Bosch oder Daimler und suchst eine Stellung, dann werden deine Gaben beurteilt. Ob du was studiert hast, Betriebswirtschaft, oder ob du etwas machst, Schreibmaschine oder Computer bedienen kannst, musst du die Gaben machen. Kannst du Windows-System oder kannst du, was weiß ich, wird gefragt, was kannst du? Was ist deine Begabung? Arbeitet Gott eigentlich genauso? Arbeitet er, dass er unsere Gaben nutzt? Nun, theoretisch wäre es ja möglich. Einer, der schön singen hat, der sollte auch schön singen im Chor. Und einer, der gut reden kann, sagt, stopp, das wäre furchtbar. Wenn der bloß deshalb predigt, weil er so gern redet. Ich habe das in Bangladesch mal miterlebt. Die Bangladeschi, wenn man da sagt, wer will von euch jetzt ein Zeugnis geben, da stürmen alle vor. Und dann erzählen sie irgendwelche Geschichten. Das Schlimmere als die Zeitung hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun, aber die reden so wahnsinnig gern. Die Bangladeschi, die wollen vorne stehen und wollen reden. Das ist ein ganz großes Risiko, wenn man da der Spund aufmacht im Fass, dass da plötzlich zu viel rausfließt, was man gar nicht will. Wie geht denn das in der Gemeinde? Da braucht man eine Berufung. Wer kann denn die Berufung aussprechen? Die Gemeinde, die Gläubigen, die Ältesten müssen sagen, ob das gut ist. Übrigens, es hat mir immer so gefallen, schon in Russland, aber in der dritten Welt, in allen Gemeinden, egal wo es ist, auf den Philippinen oder in Japan und so weiter, jeder hat eine Bibel dabei. Sieh sie jetzt. Prima, da guckt man, ob das der Bibel entspricht. Und wenn der Prediger was anderes erzählt als die Bibel, kann er gehen. Ist richtig. Die Leute von Berea prüften, ob sich's also verhielt. Das steht in der Apostelgeschichte. Und wir wollen immer einen Prediger danach prüfen, ob er die Bibel sagt. Wenn er was anderes erzählt, als was in der Bibel drin steht, und wenn es ganz tolle Visionen sind, mich interessiert es nicht, mich interessiert die Bibel. Und wenn was kalt und heiß der Rücken runterläuft, mich interessiert die Bibel. Die Bibel ist das einzige Wort. Es gibt keine neue Offenbarung über die Bibel hinaus. Die Bibel ist voll gültig und voll genügsam. Also deshalb mit den Gaben. Jetzt interessiert es uns trotzdem. Natürlich kann Gott unsere Gaben benutzen. Und können wir unsere Gaben auch Gott zur Ehre leben. Aber auffallend ist, dass Gott häufig Leute nicht nach ihren Gaben berufen hat. Denn Paulus, der war ein so toller Pharisäer, das wäre eigentlich der beste Evangelist für die Pharisäer gewesen oder für die Synagoge. Der Paulus ist auf jeder Missionsreise zunächst in die Synagoge gegangen. Er sagt, das sind noch meine Glaubensbrüder, ich bin doch Jude. Und dann hat er angefangen, dort von Christus zu erzählen, hat es gemacht, indem er die Propheten ausgelegt hat und das Gesetz. Wie ging es denn aus? Es hat jedes Mal Tumult gegeben und der Paulus musste schließlich weichen, weil sie ihm nicht mehr zuhören wollten. Sie hielten sich die Ohren zu, sie brüllten und verstießen ihn. Und dann hat Paulus neu angefangen mit der Heidengemeinde. Gott hat seine Gabe, dass er ein exzellenter Pharisäer war, nicht gebrauchen können. Er war wahrscheinlich Rabbine, ausgebildeter Theologe. Gott hat seine Gabe nicht gebrauchen können, da wo er besonders geeignet war, sondern hat ihn gebraucht in einem ganz anderen Dienst. Aus der Mission kenne ich auch so eine Geschichte. Da war einer, der wollte zur China-Inland-Mission gehen, Kenneth Pike. Und da haben die Leute von der China-Inland-Mission, Hudson Taylors, dann damals gesagt, sie haben ihn getestet und haben gesagt, also der Mann hat eine Schwäche. Er kann nicht die chinesische Sprache lernen, denn er hat kein Ohr für die Phonetik. In China ist ganz wichtig, wie man die Sprache spricht, mit der Tonhöhe. Wie das endet, da gibt das Wort einen ganz anderen Sinn nach der Tonhöhe. Komplizierte Sache. Und wir haben gesagt, der Kenneth Pike ist dafür völlig ungeeignet. Den können wir nicht als Missionar nach China gebrauchen. Wisst ihr, was der Kenneth Pike später gemacht hat? Er hat das Spracheninstitut Linguistik von den Wycliffe-Bibelübersetzer gemacht und war der weltbeste Phonetikspezialist. Wenn er sagt, ja, wie geht das? Dann sage ich, weil der Heilige Geist Gaben weckt. Es kann sein, dass ihr sagt, ich habe gar keine Lust für den Herr Jesus Zeugnis zu geben. Ich kriege den Mund nicht auf und ich kann nicht reden. Das könnte sein, dass du ein ganz besonders großer Zeuge wirst. Denn wir hatten schon mal in der Bibel einen, der hat auch ganz schlecht sprechen können und hat einen Sprachfehler. Und er hat gesagt, für mich muss ein anderer, nämlich mein Bruder, reden. Aaron, das war der Mose. Den hat Gott erwählt als das größte Werkzeug im ganzen Alten Bund. Und der Mose hatte tolle Ausbildung gehabt an der Universität in Ägypten, bei den Pharaonen. Der hat alles gehabt, Chemie, Physik, alles, was es damals gab, Mathematik. Aber Gott hat ihn mit seinem ganzen Wissen nicht gebrauchen können. Ich mache damit nicht Universität schlecht. Sondern ich will bloß sagen, bei Gott kann es ganz anders gehen, als wir denken. Gott hat ihn gebraucht, als er barfüßig auf dem Sinai stand und Schafe gehütet hat. Er sagt, jetzt wird's richtig. Warum macht denn Gott sowas? Damit der Ruhm nie von uns kommt. Es ist ganz furchtbar, dass heute ganz viele Leute sagen, ich habe ein Modell, wie man Gemeinde bauen muss. Dann sage ich, du Esel, der Herr Jesus hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Ich. Und nicht du. Das kann ganz hilfreich sein, dass man Gemeindebaumodelle vergleicht oder sowas. Aber das ganz Entscheidende ist doch, dass die Gemeinde auf den Knien gebaut wird. Wo man betet. Herr Jesus, leite uns und hol uns weg von unseren perplexen Ansichten. Und das fängt an mit der Wortverkündigung und mit dem Bibellesen. Bei denen viele Modelle finde ich immer, dass Hausbesuche fehlen. Hausbesuche ist das am allerwichtigsten. Dann fehlt immer das Hirtenamt. Wisst ihr, was Hirtenamt ist? Kommt ganz viel vor im Neuen Testament, neben Evangelisation. Heute betonen wir einseitig Evangelisation. Ich bin leidenschaftlich gern Evangelist, aber das Hirtenamt darf man nicht vergessen. Das Hirtenamt ist der Seelsorger, mit dem man so schnell Vertrauen findet und wo man auch seine Nöte sagen kann. Und der verschwiegen ist, der Hirte, der sich der Schwachen annimmt. Und der auch Geduld hat. Das war der Barnabas im Neuen Testament, anders als der Paulus. Der hat beim Johannes Markus auch noch Geduld gehabt, obwohl der ja gewichen war. Johannes Markus hat das Muffensausen bekommen, wo die Räuberwege den hohen Taurus hinaufgingen. Da ist der wieder heim zur Mama, da hat er Angst bekommen. Er hat gesagt, ich will wieder heim. Der Paulus hat gesagt, den nehme ich nie mehr mit. Der Barnabas hat gesagt, ich nehme ihn wieder mit. Ich habe Geduld mit dem Schwachen.
Und das musst du auch noch lernen. Solche Leute fehlen heute in der Gemeinde, die Liebe haben. Jetzt musst du überlegen, wo ist mein Platz, wo braucht mich der Herr? Wenn jeder bloß sagt, ich will den Evangelisten kopieren oder ich will den Prediger kopieren. Und deshalb sagt der Paulus, was mir bisher im Leben das Wichtigste war, auch im Dienst für Gott, das ist mir, seitdem ich Jesus kennengelernt habe, zum Schaden geworden, zum Hindernis. Das kann mich davon abhalten, dass ich nicht alle Kraft auf Jesus richte. Jetzt muss ich doch noch mal sagen, warum das so wichtig ist mit den Gaben. Also wie der Krankheit. Der Paulus war ja krank. Wir wissen nicht genau, was er hatte. Es war vielleicht ein schweres Augenleiden oder Epilepsie oder was. Ein ganz schweres Leiden. Übrigens steht mehr drin von Kranken im Neuen Testament. Es steht auch mal drin, dass Paulus auf einer Missionsreise den Trophimus krank in Milet zurückgelassen hat. Da sagen wir immer, warum hast du denn nicht die Hände aufgelegt, Paulus? Warum hast du nicht vollmächtig gebetet? Dann wäre er doch gesund geworden. Nee, der Herr wollte es so. Und der Paulus hat dreimal gebetet zum Herrn, dass dieses schwere Leiden von ihm weiche, und hat aufgehört mit Beten. Weil er gewusst hat, Gebet ist nicht etwas, wo man Gott in der Schwitzkasse nimmt und Gott was abzwingt. So ein Gebet ist etwas, ein Reden des Herzens mit Gott. Herr, dein Wille geschehe. Und er spricht davon, dass Satans Engel ihn mit Fäusten schlägt. Stell dir mal vor, was das für eine Krankheit war. Er, der unermüdliche Missionar, trägt einen Pfahl im Fleisch. Wenn du so einen Spreißel unterm Fingernagel hast, dann weißt du schon, wie das weh tut. Paulus hat einen Pfahl im Fleisch, der tut wahnsinnig weh. Damit er sich nicht überhebe. Heute haben wir ganz viele überhebliche Christen. Horcht euch mal um. Die geben an wie die Weltmeister. In Idee an überall. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir haben die schnellst wachsenden Gemeinden und dann kommen dauernd Zahlenketten. Und im Zephania steht, ich will die stolzen Prahler von dir. Und Gott kann nicht mit Prahlern arbeiten, mit Überheblichen. Gott sucht demütige Leute. Herr Jesus war demütig und sanftmütig. Herr Jesus hat nicht lauter Prospekt über sich verteilen lassen, im Farbdruck, und er gesagt, guck, ich bin der Beste. Keiner redet so gut wie ich und ich mache am meisten gesund und so weiter. Guck mal, was alles ich schon für Wunder getan habe. Er war der Demütige. Diese Ordnung kommt von der Welt. Wenn die Welt Superstars krönt, hofft, dass er so einen Käse in den Fernseher anguckt, von Dieter Bohlen und so weiter. Der Heidi Klump sucht das Supermodell. Aber wahrscheinlich guckt er doch alle den Käse an. Den Superstar suchen, wer ist der Beste und der Größte? Wisst ihr, wie es im Neuen Testament heißt? Machen wir im englischen Wort soweit nicht der Superstar, sondern Superscars. Scars heißt Wunde. Wer hat am meisten Wunden für Jesus erlitten? Wer hat am meisten Schläge ausgehalten? Der Paulus sagt, wenn ich was rühmen wollte, wollte ich nur sagen, was ich eingesteckt habe. Oder ich will euch anders sagen, liebe Schwestern und Brüder, jetzt wollte ich, dass wir über unsere Niederlagen reden. Und nicht mehr, was wir schon geleistet haben. Das ist in der Gemeinde ein so blödes Angeben. Ein so jämmerliches Angeben, wo wir protzen wollen voreinander. Wir können alles. Darüber sind wir Freunde, dass wir ganz viel Not haben. Keine halbe Stunde, wo ich nicht die Vergebung von Jesus brauche. Mein Hochmut, Neid und Schmutzgedanken und alles. Und böse Sachen. In meinem Leben ist doch drin. Und das ist der Grund, warum ich Jesus brauche. Jesus, meinen Heiland. Letzte Woche war ich in der Justizvollzugsanstalt Heimsheim. Wenn ihr mal da die Autobahn entlang fahrt, München-Karlsruhe in Heimsheim, an der Ausfahrt, gleich in dem Wäldchen drin, super Strafanstalt, toller Bau, 460 Langbestrafte und Lebenslängliche, viele Mörder. Und da die Bibelstunde. So herrliche Freunde, die ich da gefunden habe. Ich würde es mit eurer Jugendgruppe sagen, wendet euch ins Schwarze Kreuz und sagen, wir wollen auch mal mit, immer zwei und zwei, und auch mal mit denen reden. Es hat schon angefangen, ein schöner junger Mann, für nachher, dass es ein Mörder war, arabischen Aussehens, wünscht sich das Lied. Meine Zeit steht in deinen Händen, von Peter Strauch. Gib mir ein starkes Herz. Lesen den ganzen Text auf einmal, wie es vom Gefangenen aussieht, der noch viele Jahre dort in Heimsheim, die Justizvollzugsanstalt unter 460 Langzeitstrafe verurteilt ist. Und habe ich vor diesen Leuten Zeugnis gegeben und habe gesagt, mit 15 Jahren habe ich aus meinen schweren Kämpfen, ich will mein Leben doch zur Ehre Gottes leben, gemerkt, ich kann's nicht. Ich versinke im Sumpf, wenn ich nicht mich auf Gedeih und Verderb ganz an Jesus hinbinde, den einzigen Retter, der verlorene Menschen hält und bis heute an dieser Stelle stehen bleibe. Ich habe gesagt, ich bin kein bisschen besser als ihr. Kein bisschen besser. Euer Fehler ist bloß, wenn ihr rauskommt, sagt er, ich mache es jetzt besser. Und das stimmt nicht. Wir machen es nie besser. Der Versucher ist immer da. Wenn du dich nicht an den Heiland Jesus hinklammerst und an seine Gnade, an seine Güte und Liebe, der kann dich bewahren. Und haben wir miteinander gelesen, 1. Könige 3, dass der König Salomo, dieser prunkvolle König, von Gott einen Wunsch freikriegt. Was wünschst du dir? Ha, was hätte ich gewünscht? Ein Schloss am Meer, Flugzeug, nicht? Die schönste Frau der Welt, was hätte man sich alles gewünscht? Und er sagt, gib mir ein gehorsames Herz. Ich sage, wenn der König Salomo entdeckt hat, das Problem, dass Gott mein Herz, das wird nie gehorsam, das bleibt immer ein Rebell, das bleibt trotzig und verzagt, mein Herz, deins auch, bis zum Tod hast du mit dem Herz zu kämpfen. Und wenn dir Leute sagen, oh, ich habe seit einem halben Jahr nicht mehr gesündigt, dann schmeiß ich raus. Hat doch gar keinen Wert, mit ihnen rumzustreiten. Sag, du lügst doch was vor, das glaube ich doch gar nicht. Da war zumindest dein Wort jetzt schon eine Sünde, wenn du es so erhebst. Wir brauchen in jeder Minute unseres Lebens Jesus und, was der Hermann so schön auf der Jugendkonferenz gesagt hat, im Alter erst recht. Wir sehen so viele törichte Christen, die im Alter noch abfallen und in die schlimmsten Sünden geraten. Ganz schlimm, dass wir ein Predigtthema haben müssen. Jesus, der sich erbarmt über uns. Und das sagt Paulus im Vers 7. Darum war das, was mir bisher so wichtig war, mein Können, meine Theologie, ist ganz unwichtig. Es ist bloß nur eins wichtig, ich will Christus aufnehmen. Ganz große Not von evangelikalen Christen ist, dass sie sich immer sagen, ich habe mich doch mal entschieden. Ja, schön, dass ihr euch entschieden habt. Aber was ist es, wenn man ohne Jesus lebt? Ich kenne doch ganz viele Leute, die haben sich für Jesus entschieden und gehen heute ganz entgegengesetzten Weg mit dem Teufel. Was hat das für einen Sinn? Das ist doch furchtbar. Wenn ich nicht sage, ich will Jesus jetzt, heute in mein Leben haben, und deshalb ist so Freizeit so toll mit dem Hermann Hofsess, man sagt, ich möchte es heute in Ordnung bringen, will heute wieder ganz fest ergreifen, alles, was mich abhält, mich als verloren, das Einzige ist, als verlorener Sünder zu Jesus fliehen. Das war ja bei der Predigt bei dem Ludwig Hofacker zum Beispiel. Und das war ja bei den Erweckungsleuten so. Und deswegen ist ja bei den Liedern auch so wunderbar. Mein erster Punkt heißt, warum so radikal? Warum so radikal? Das Radikale ist ganz wichtig, wie der Paulus sagt. Entweder verlässt du dich auf dein Können oder verlässt dich auf Jesus. Ganz am Anfang der Missionsbewegung sind so viele Missionare in der Goldküste, das heißt heute Ghana, in diesem Land umgekommen durch das Fieber. Alle. Schon nach wenigen Wochen waren die tot. Und das ging weiter wie eine Stafette. Sie konnten es oft nicht mal den Fackelstab weitergeben. Und da kam ins Basler Missionshaus die Nachricht, alle, die wir ausgesandt haben, sind tot. Alle Missionare. Und dann haben wir gefragt, wer will gehen? Dann hat sich keiner gemeldet. Und da hat man gefragt, wer lässt sich senden? Und das sind alle Aufgestanden. Versteht ihr den Unterschied? Auf meine Kraft möchte ich doch den Dienst nicht wagen. Aber Herr, wenn du mich sendest, dann gehe ich. Und deshalb ist ganz wichtig, dass ihr in Gemeinden verwurzelt seid. Ihr könnt euch nicht selber senden. Ich treffe, ja gerade durch unsere Dienste, die wir haben, treffe ich viele Kandidaten und die sagen, ich habe den Eindruck oder ich weiß, Gott hat mich berufen. Da sage ich, wer hat es geprüft? Ja, wer soll das prüfen? Sagt die Ältesten bei euch daheim. Hast du Seelsorger in deinem Jugendkreis, die es geprüft haben? Die anderen können es nämlich ganz gut prüfen, ob man sich selber richtig einschätzt. Die anderen sagen, um Himmels Willen, wenn der geht, es gibt auch Glück. Und deshalb ist so wichtig, dass wir es prüfen, wer sendet mich. Lasst euch beraten, nehmt die Gemeinschaft ernst. In der Apostelgeschichte war da immer so, der Paulus hat nicht gesagt, ich weiß, ich fühle es im Bauch, dass Gott mich sendet. Sondern hat immer die Ältesten in Antiochien gefragt. Und dann wurden sie einig und haben über ihn gebetet und Barnabas und sandten sie aus. Es ist ganz wichtig, dass wir uns senden lassen und nicht immer unser Urteil nur von uns selber nehmen, sondern uns von Gläubigen, Seelsorgern, Hirten und Lehrern beurteilen lassen. Sag, traust du mir das zu? Und dann darfst du Aufgaben auch übernehmen, wo du sagst, ich fühle mich dazu völlig ungeeignet. Ich darf euch sagen, bis heute fühle ich mich für vieles ungeeignet. Ich freue mich heute, dass ich Gelegenheit habe, jetzt durch die Arbeit im Missionswerk und dass ich von der Gemeinde frei bin, viel im Land rumzureisen, wo ich eingeladen werden bin und zu reden. Aber man hat immer furchtbare Angst. Und das ist was Wunderbares, wenn andere sagen, doch, wir beten für dich und wir stehen hinter dir. Und dann kann Jesus durch Leute etwas Mächtiges wirken. Also Paulus sagt im Vers 8, es ist alles schädlich gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis von Christus Jesus. Der Dalai Lama, kennt ihr den lieben Onkel? Das sieht so gütig aus, den wollte ich immer zum Patenonkel machen. Für meine Enkel, der so lieb, der lächelt so süß. Der reist ja durch die Welt und begeistert alle Leute für den Buddhismus. Ich habe es jetzt zum ersten Mal in der Mongolei gesehen, in tibetanischen Heiligtümern. So ganz grausame Religion, der Buddhismus. Das kann dieser Mann einfach so wegstecken. In den Tempel drin sind lauter Bilder von der heißen und der kalten Hölle. Ich habe noch nie so schreckliche, grausame Bilder gesehen. Und da stehen die Leute davor und habe ich die Führer gefragt, was wollen die? Die wollen alle diesen Qualen, die vor ihnen stehen, in drinnen. Ich sage, wer sagt's denn denen, dass sie nimmer durch Hölle durch müssen, dass es einen Befreier, einen Heiland gibt? Da sagt sie, ja, wir freuen uns, wenn Missionare kommen. In der Mongolei war bis 1989 jede Mission verboten. Jetzt sind Missionare willkommen. Der tibetanische Buddhismus, was ganz Grausames. Den müssen wir von Jesus erzählen. Aber der Dalai Lama hat gesagt, man könnte eigentlich alle Religionen vermischen. Das stimmt sicher. Bis er durch aller Welt, Feldwald, Wiesenchristentum, was so gibt, liebe Gott und ich bin ein guter Mensch und ich muss mir was anstrengen, bemühen und das dann, und muss islamisch und alles können, da geht es alle nur ums, wir wollen gut sein, wir wollen Werte setzen und so. Der Dalai Lama hat gesagt, du kannst 97% der religiösen Menschen der Welt vermixen, aber es gibt 3%, mit denen kannst du nicht mehr machen. Wisst ihr, wen er gemeint hat? Die hartgesottene Evangelikale. Denn die wissen genau, an Jesus scheidet sich. Und bloß, dass ihr es mal nochmal kennt, die meisten Menschen, denen ihr begegnet draußen, war gestern bei einer Geburtstagsfeier in der Familie, ist aus der Kirche ausgetreten, die hängen irgend so einem Gralskult an oder was. Ja, wir wollen ja auch das Gute leben. Sie wollen alle fürs Gute leben. Muslims wollen auch bloß Gutes. Die wollen nichts Böses. Die wollen das Gute. Das haben sie Gebote und die machen sie und folgen die Mullah und Allah und Hindus und alle Buddhisten, alle wollen das Gute. Auch die Humanisten und die Atheisten, die wollen alle das Gute. Kommunisten wollen alle nur das Gute. Gerechtigkeit und alles. Es gibt nur einen, das sind die Jesus-Leute. Die wissen, ich kann es gar nicht mit eigener Kraft. Ich kann es auch nicht ein Stück weit mit eigener Kraft. Sondern ich scheitere. War für mich als Vater ganz wunderbar, dass ich immer meinen Töchtern sagen durfte, an mir seht ihr ganz viel Schlechtes. Stimmt ja auch. Wenn ich die Nerven verloren habe, wenn ich sie angeschrien habe oder ungerecht bestraft habe oder keine Zeit für sie gehabt habe und alles. Wir sind doch ungerechte Väter. Wie sagt Jesus, ihr, die ihr doch arg seid. Wer bildet sich denn ein, dass er Kinder richtig erzogen hätte? Wir machen viel Schaden unsere Kinder und Kinder beklagten sich ja, was Eltern an ihnen oft verursacht haben, an seelische Schädigungen. Aber ich habe ihnen erst sagen dürfen, ich habe einen Heiland, der mir meine Schuld wegnimmt. Ich wollte gut sein, aber vollbringen schaffe ich es nicht. Und das ist die große Not und das herrliche Evangelium, das wir sagen können und sagen müssen vom Heiland Jesus. Gebt er gerade, macht er so einen Bibelkreis in der Chemiefachschule in Stuttgart, größte private Chemiefachschule in Deutschland, und da ist der Schulleiter in unserer Gemeinde zum Glauben gekommen. Übrigens, durch ein Missgeschick, dessen Tochter sollte bei mir konfirmiert werden. Und da ist etwas passiert, was einfach nie passieren darf. Der allergrößte Fehler, den ein Pfarrer machen kann, bei dem Namen der Konfirmanden, meine Frau, die liest so genau Korrekturen, weiß, dass ich ein Schussel bin. Und die passt immer auf, dass keine Schreibfehler drin sind. Aber ich weiß nicht, warum sie diesen Gemeindebrief nicht gelesen hat. Ausgerechnet die Tochter von diesem bekannten Politiker der FDP, großer Opernfreund und alles, ist vergessen worden im Gemeindebrief. Und der kommt in die Kirche mit seiner Tochter und sagt, in ihrer Gemeinde gilt mir ja nichts. Offenbar wollen sie uns vergessen. Renzer Bissigkeit. Ich hätte in der Bodes verschlupfen können. Also das ist wieder so eine Sache, wie der Herr Jesus aus den größten Pannen seine Siege macht. Da war ich wirklich am Ende und sage, Herr Jesus, ich kann mich nicht mehr entschuldigen. Also Sie brauchen gar nichts sagen, ich weiß, was los ist. Also sei Missachtung, Absicht gewesen. Auch keine Entschuldigung angenommen. Das ist der Schulleiter gewesen, dieser größten Chemiefachschule. Und den hat Jesus geholt durch eine klare Bekehrung, durch Predigt. Das war sein Handwerkstück. Ich habe jeden Ruf verloren gehabt bei ihm. Und dann stand er vor seine Schüler hin und hat gesagt, der sagt euch mal jetzt, wer Jesus ist. Und hat jeder Schüler das Testament angeboten gekriegt, durch die Gideons. Und dann mache ich einen Bibelkreis seitdem, in seiner Chemiefachschule. Und da kommt eine Muslimin, zugebunden wie eine Nonne, so richtig alles, bis oberum und unterum und alles Mögliche, und nimmt da teil. Und das hat gleich schön angefangen, dass man gesagt hat, wie machen Sie das, wenn Sie Schuld haben? Und sagt ja auch, das muss ich halt am jüngsten Tag verkleistern, nicht? Irgendwie da machen. Sagt, ich habe es besser, ich kann jeden Tag mal Schuld ablegen. Sie hatten ja gesagt, Sie hätten nicht sehr viel Schuld, dass Sie bekennen müssten und so. War ein tolles Gespräch in kurzer Zeit. Und dann hat sie gesagt, bring jetzt noch mal was mit, was so ist ein Mittelpunkt der christlichen Religion. Ich habe im Internet rausgeladen, Geschichte vom verlorenen Sohn. Und habe erklärt, weil die Muslimin ja so ein bisschen provokativ da drin war, Allah mein Vater, der ewige Gott und Herr ist mein Vater. Für einen Muslim die größte Beleidigung Allahs, die er sich denken kann, ihn als Vater zu bezeichnen. Gesagt, und da war die Christen plötzlich aus alle Wolken gefallen. Die gesagt, ja, das glaubst du nicht, dass Gott Vater hat? Und gesagt, Vater unser. Nein, das geht überhaupt nicht, war käsebleich. Natürlich, als strenggläubige Muslimin. Man war einmal wissen, Mensch, wir haben doch ein Evangelium zu erzählen. Und das Größte ist bei uns, nicht, dass wir sagen, wir wollen auch gut sein. Das will jeder in unserer Welt. Alle wollen gut sein. Sondern wir haben einen erbarmenden Herrn, der aus dem Leben, aus dem verkorksten Leben von verlorenen Leuten was ganz Tolles macht. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums. Jesus erkenne das Wichtigste. Und alle Predigt, alle Bibelarbeit, all euer Zeugnis, das nicht auf Jesus geht, ist verloren. Heute ist bei vielen jungen Christen verbreitet, dass sie wortlos Zeugnis geben wollen. Die sagen immer, ich gehe mal in die dritte Welt raus und dann will ich was vorleben. Ich sage, was willst du denn vorleben? Ja, wie gut ich bin. Und wenn du nie einen Fehler machst, da kommt nie einer ins Fragen. Ich habe noch nie erlebt, dass einer ins Fragen kommt. Stimmt doch einfach nicht. Das reden wir uns all, dass wir ins Fragen kommen. Sondern was am meisten Eindruck macht, ist das Zeugnis, wenn einer vorne hinsteht und sagt, ich bin Alkoholiker, aber Jesus hat mich frei gemacht. Ich muss zwar noch aufpassen mein Leben lang, dass ich keinen Tropfen Alkohol mehr bringt, aber Jesus hat ein Wunder an mich gebracht. Wenn der Kakao vom VfB sagt, ich war drogensüchtig, aber Jesus hat mich frei gemacht. Das ist ein Zeugnis, wo heute die Gesundheitsämter in Stuttgart sagen, von der Drogensucht gibt es keine Befreiung. Aber Jesus macht frei. Das ist ein Zeugnis aus den Schwächen unseres Lebens. Schwächen bekennen, merkt ihr's? Nicht groß prahlen, nicht überheben, das ist so wichtig. Ich bin beim nächsten Punkt, die Not mit meinem Leben. Das erste, warum so radikal? Weil sonst wird Christus nicht erkannt und sagt, all das Gute erachte ich für Dreck. Du musst es ganz anders umwerten. Die Not mit meinem Leben. Warum sagt denn Jesus, selig sind, die arm sind im Geist? Ich sage es nochmal, wenn du dich bewirbst bei einer Firma und eine Stellung willst, dann kannst du nicht sagen, ich bin die größte Flasche des Jahrhunderts. Du musst sagen, was du kannst, ist ganz klar. Aber im Reich Gottes, bei Jesus, kann man nur gebraucht werden, wenn man sagt, Herr Jesus, bei mir klappt gar nichts ohne dich. Das hat der Heiland gern. Das Armsein beim Heiland hat er gern. Das hat er gern. Ganz arm. Jetzt können wir doch die ganze biblische Beispiel mal nehmen. Warum hat er denn lauter Jünger rausgesucht? Er hat als seine besten Prediger hat er Leute genommen, die Handwerker waren, die gar nichts mit Mut zu tun haben, weil er gesagt hat, ich will es doch in ihren Mund legen. Das waren Fischer, die waren Praktiker des Lebens und die hat der Herr Jesus gebraucht. Und dann waren sie auch in ihrer Beständigkeit gar nicht brauchbar. Guckt es doch mal an, der Petrus hat doch verleugnet, hat doch versagt und trotzdem, gerade durch ihn, durch die Tränen seiner Schuld. Das Schlimmste bei Jesus sind Leute, die nie weinen können über ihre Schuld. Wer noch nie geweint hat, wenn so nie runtergelaufen ist über seine Backen, es geht nicht um die Emotion, es geht um das wirkliche Erkennen seiner Sünde, der kann den Heiland Jesus gar nicht verstehen. Ich bin ein armer Mensch und das ganze Leben bleibt es so, dass ich ihn erkenne und ihn brauche. Und das dürft ihr wissen, immer mehr. Ich habe meine Gerechtigkeit, was heißt es, meine Güte, mein Richtigsein, dass mein Leben in der Ordnung läuft. Das habe ich nicht aus langen Katalogen und Ordnungen, die ich befolge, sondern wie geht's denn? Ach, gestern so schön im Andachtsbuch vom Chambers, da gibt es jetzt zwei beim Hensler, das ist eine tolle Kostbarkeit, war wieder so schön drin, wenn man es gelesen hat mit meiner Frau. Die meisten Christen glauben, nachdem sie Jesus gefunden habe, sie müsste es jetzt beweisen, dass sie besser geworden sind. Leute, das gibt eine ganz krampfhafte Sache. Wenn ich heimgehe heute und sage, ich muss machen, dass ich ein besserer Ehemann zu meiner Frau wird. Wie macht Jesus? Er macht mich gerecht. Er schenkt mir die ganze Gerechtigkeit. Aber ich habe sie erst im Himmel. Er schenkt sie mir schon vorher in der Hoffnung, in der Zuversicht. Ich darf sie heute schon ergreifen. Sagt, ich gucke dich an als einen, der schon ganz frei ist von Schuld. Und dann sagt er, leb es. Leb doch. Das andere ist weggewischt. Unbekümmert. Dann hat man ja gar keine Freude mehr an der Sünde. Ich glaube immer, dass der große Irrtum ist, dass man meint, schon eine Sünde könnte uns glücklich machen. Überhaupt, es gibt keine Sünde, die dein Leben irgendwo bereichert hat. Die müssen wir nur zeigen. Es gibt keinen Schmutz, der dein Leben bereichert. Es gibt nur Belastung. Es gibt keine Lüge, kein unrechtes Geld. Es gibt keine falsche Beziehung. Es gibt kein Ehrgefühl, kein Neid, kein Hochmut, kein Missgunst. Nichts macht dein Leben reich. Aber dass Jesus uns die Freiheit schenkt, als Kinder Gottes zu leben, als Gerechtfertigte. Ich kriege die Gerechtigkeit zugesprochen. Und da brauche ich die Gemeinschaft. Man kann nicht solo Christ sein. Ich brauche es zugesprochen, immer wieder aus dem Bibelwort. Du bist gerecht. Jesus hat deine Schuld genommen und jetzt bist du frei geworden. Und ich darf erkennen, dass Jesus mit mir geht. Und Jesus, der ist die ganze Kraft der Auferstehung. Der wirkt überschwänglich in mir. Und da kann man nur staunen, was Jesus tut. Und das ist mir immer aus Lebensbiografien dann so wunderbar, wie die gewirkt haben, solche Leute. Dann erwähnen wir jetzt immer so einen Friedrich von Bodelschwingh, der dann 8000 Epileptiker und Behinderte gesammelt hat. Weißt, ich finde das so ganz toll, dass da plötzlich ein Mensch, du, in deinem Leben plötzlich geht Güte und Liebe aus, wo du vorher ein Brechmittel warst für die anderen. Und plötzlich ist dein Leben umfunktioniert und Jesus benutzt dich in deine ganze alten Art noch einmal, dass von deinem Leben Segen ausgeht. Ich bin neulich an die Stätten meines Wirkens zurückgekehrt, wo ich
als Vikardienst hatte, so die erste Lehrlingszeit, die man als Pfarrer hat. Und ich war völlig sprachlos. Da kommen wildfremde Leute auf einen zu. Ich war bei ihnen im Religionsunterricht. Und sage, heute bin ich Kirche zur Gemeinschaft. Und sag, aber ich erinnere mich gar nicht an sie. Da hat der Herr im Verborgenen, und das ist gut, ich war ein Kerl mit 22 Jahren, hat der Herr gewirkt. Eine Spur. Ist ja ganz toll, dass man es nicht wirkt, merkt. Wir würden uns ja was darauf einbilden. Aber dass der Herr in aller Stille durch dein Leben wirkt, Herr, gebrauche mich als dein Werkzeug. Du bist der Hobel oder du bist der Hammer, den der Herr führt. Der gebraucht dich zum Segen. Ich will immer mehr ihn erkennen, immer mehr mit Jesus zusammenwachsen und immer mehr ihn entdecken, auf ihn zugehen. Und jetzt kommt das Letzte noch nicht vollkommen. Beim Herfahren im Autoradio habe ich so schöne Vortrag gehört eines Philosophen aus der Universität Jena über die Fasnachtslieder in Köln. Und das ist eigentlich erschütternd, was da kommt, wie die Leute ihre eigene Perfektion besingen. Ich bin zwar nicht ganz fehlerfrei, aber der himmlische, der Herrgott wird schon noch Erbarmen mit mir haben. Ganz, ganz furchtbar, was auch unter Christen heute in vielen Gemeinden, auch baptistischen Gemeinden, nicht bloß die Landeskirche ist am schlimmsten immer, das ist der Sumpf am größten, aber die Freikirchen brauchen wenige Jahre, dann haben sie den gleichen Sumpf und die Gemeinschaften auch, rumgeht an Verlotterung jeder Gottesordnung. Warum? Weil man nicht mehr weiß, dass man durchs Gericht durch muss. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Diese Lächerlichkeit, mit der wir unser Leben beurteilen, vollkommen nein. Unser Leben ist so notvoll, dass es ein Wunder ist, dass uns der Herr Jesus noch nicht fortgeschickt hat. Dass er immer wieder mit uns anfängt, dass er uns immer wieder gebraucht. Aber der Herr Jesus sagt, ich mache ihn vollkommen, einmal in der Herrlichkeit wird er dastehen, ohne jeden Schmutz, ohne jede Sünde, freigemacht. Und er erklärt uns heute schon als Befreite und Vergebene. Und deshalb darf ich die Vollkommenheit glauben und darf mich ausstrecken nach ihr. Ich habe es noch nicht ergriffen, ich habe es noch nicht ergriffen, sagt er. Missionar Paulus, der so Jesus ergeben hat, ich habe es noch nicht ergriffen. Und ich leide so, dass bei uns so viel Behäbigkeit ist, so viel Sitzfleisch. Oh ja, wir haben es doch und wir hören das Wort. Und nicht diese Dynamik, die sagt, ich will noch viel mehr von Christus ergreifen. Der Hudson Taylor, der Missionar, war ja einmal in einer schweren Depression als China-Missionar. Und zwar, es war damals, als die englischen Kanonenboote reingefahren sind und in China so eine schreckliche Spur gemacht haben. Das ist wie unser George Bush in Irak, ein schreckliches Zeugnis für das Evangelium unter Moslems gegeben hat. Ganz arg schlimm, und das noch als evangelikaler Christ. Ist notvoll sowas. Und der Hudson Taylor war so bekümmert. Die Engländer haben nämlich die Chinesen zwingen wollen, weiter Opium zu handeln. Stell euch mal vor. Die christliche Nation der Engländer hat es den Chinesen aufgezwungen. Das haben die Chinesen bis heute nie vergessen. So ein schlechtes Beispiel haben die europäischen Nationen hinterlassen. Da war der Hudson Taylor ganz schwermütig und hat eigentlich gar nicht mehr weitermachen können. Und dann hat ihm ein Mitmissionar McCarthy einen seelsorgerlichen Brief geschrieben. Schau, was Wunderbares, wenn man einander helfen kann. Und er hat gesagt, du Hudson, du hast doch erst genippt an einem See, der unendlich ist. Halt dich doch an Jesus. Du kannst immer verzweifeln, wenn du die ganze schreckliche Dinge in dieser Welt siehst, auch in der Gemeinde Jesu. Aber ergreif doch mehr Jesus. Und der Hudson Taylor stand auf und sagt, jetzt habe ich es wieder begriffen. Ich darf noch viel mehr Jesus erkennen, der Jesus, der auch eine Ernte wirkt. Und ich sage heute oft, wenn Hudson Taylor das miterlebt hätte, welche eine Ernte in China aufgebrochen ist, wo nach der Kulturrevolution, wo alles verboten war, alle Kirchen geschlossen waren, wo alle Bibeln verbrannt wurden, wo es keine Versammlung mehr gab. Heute gibt es 90 Millionen bekehrte Jesus-Leute, Bibelchristen in China. 90 Millionen.
Das hat der Herr getan. Jesus kann noch viel mehr tun in unserem toten Europa. Du kannst mit ihm rechnen. Und deshalb nimm ihn in dein Leben, traue dir es doch zu und sag, ja, jetzt habe ich viel Möglichkeiten. Der macht so große Wunder. Das größte Wunder ist, dass er was Brauchbares macht. Das größte Wunder, noch viel größer, als wenn er einen Tod auferweckt. Wenn er durch uns hindurch wirkt, meine Brüder, Vers 13, schätzt es nicht so ein, als ob ich es ergriffen habe. Ich vergesse, was da hinten ist. Wenn ihr nach Hause geht, sagt er, jetzt möchte ich es ganz neu mit Jesus wagen. Das war noch gar nichts bisher. Ich will noch viel mehr mit ihm rechnen, in jeder Situation, in jedem Augenblick. Es ist heute in vielen Versammlungen üblich geworden, dass man Lobpreis hat. Ich weiß nicht, warum das kommt. Das ist richtig so, dass wir viel zu wenig Gott loben. Das stimmt, wir meckern zu viel und wir murren zu viel. Das ist eine alte Geschichte. Deshalb gibt es ja auch Loblieder und wir sollen in unseren Gebetesdanken nie vergessen. Aber in unseren Gottesdiensten, da habe ich doch ein bisschen Bedenken. Also bei manchen Gemeinden sage ich auch immer wieder, in dem Lied ist einfach zu wenig drin. Das sind zwar tolle Wörter, die ihr gebraucht, aber der Inhalt ist sehr dürftig. Auch wenn es ein Ohrwurm ist in der Melodie. Wisst ihr, was auch dazu gehört zum Gottesdienst? Herr, erbarme dich. Ich möchte nicht Lob singen. Wisst ihr, dass im Neuen Testament nur einmal das Wort Halleluja kommt? Im Neuen Testament nur einmal. Wo steht's? Offenbarung 19, wenn diese Kompromisschristenheit verworfen wird, die Hure Babylon. Wo dieses schreckliche Kompromisschristentum von Gott weggetan, da kommt das große Halleluja im Himmel. Offenbarung 19. Wir wollen gar nicht hier zu viel schreiben, sondern hier wollen wir kämpfen, hier wollen wir jagen, hier wollen wir uns ausstrecken. Da wollen wir schreiben, ich will streben. Herr, lass mich nicht in die Tiefen fallen. Wenn wir das im Gottesdienst verlieren, dann tun wir uns in eine Lobstimmung heucheln. Versteht ihr? Wir müssen sagen, Herr, erbarm dich meiner, aus tiefer Not schreie ich zu dir. Die Sünde meines Lebens ist groß. Wir wollen Gott preisen und loben über seine Gnade. Aber doch das andere nicht vergessen, wir stehen im Kampfe Tag und Nacht. Herr, erbarm dich unser und wende dich uns zu. Herr, hilf mir, ich ertrinke, hat der Petrus geschrien. All das gehört mit hinein in unseren Gottesdienst. Der Schrei, Herr, heilige mich durch und durch, dass mein Geist ganz Sand, Seele und Leib müsse unsträflich bleiben vor dir. Herr, heilige uns und dass die Gebetsbitten, die wir brauchen, die ganze Sache. Jetzt freue ich mich, dass wir heute Morgen das miteinander teilen konnten. Es ist genug geredet, dass wir den Siegespreis erlangen. Herr, dass ich nicht verloren gehe. Wir wollen beten. Treuer Heiland Jesus, dass du mir nachgehst, das ist das Wunder. Und dass du jeden hier gebrauchst. Ohne dich können wir gar nichts tun, mit dir aber ganz viel. Jetzt setz uns alle zum Segen, wo du uns berufst und brauchst. Herr, wir danken dir, dass du mächtig wirkst an uns und dass dein Wort lebendig ist, durchdringt bis in unser träges Herz hinein und uns bekehren kann. Amen.